Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Die Architektin Annabel Seldorf ist seit kurzem auf der Liste der 100 einflussreichsten Personen. Kommende Woche wird ein umstrittener Umbau eröffnet. Ein Gespräch übers Weiterbauen, gute Räume und den Respekt vor dem Bestand hier bei Fazit. Einer, der sich auch immer wieder mit Räumen beschäftigt, ist der Künstler Gregor Schneider. Eher allerdings als Orte, die Spuren in sich tragen, als ja, Erinnerungsmaschinen. Die jüngsten Spuren stammen von einer syrischen Familie und darum geht es. Dann schauen wir auf die neueste Produktion der Theatergruppe Rimini Protokoll, die diesmal mit künstlicher Intelligenz gearbeitet hat. Und wir verabschieden uns von einem bedeutenden Theatermann. Pierre Audi ist gestorben. Französisch-libanesischer Regisseur und Intendant, der an vielen europäischen Häusern gearbeitet hat und Leiter des Festivals in Aix-en-Provence war. Das Festival in Aix-en-Provence gehört zu den ganz großen, wichtigen Musikfestivals in Europa und das hat auch mit dem Festivalleiter Pierre Audi zu tun, ein Kosmopolit, der in Beirut aufwuchs, mit der Familie in jungen Jahren nach Paris und dann nach England zog, immer schon mit einer ganz großen Leidenschaft für Film und Theater. Mit Anfang 20 gründete er das experimentelle Almeida Theater, wurde international bekannt und schlug eine Karriere als Regisseur und künstlerischer Leiter ein. Jetzt ist bekannt geworden, dass Pierre Audi im Alter von 67 Jahren gestorben ist. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat seine Arbeit über Jahrzehnte, kann man schon sagen, verfolgt. Jörn Florian Fuchs, welche Bedeutung hat Pierre Audi denn in der internationalen Theater- und Opernszene?
Eine wirklich ganz immense und das mehr als Netzwerker, denn als Regisseur. Er hat zwar auch irrsinnig viel inszeniert, da bleibt in Erinnerung zum Beispiel ein über Jahre wirklich gespielter, sehr erfolgreicher Ring des Nibelungen in Amsterdam, wo er ja lange Chef war, der das Stück wirklich erzählt hat mit einer beweglichen Scheibenkonstruktion auf der Bühne, ein bisschen an Bayreuth, an Neubayreuth anknüpfend. Aber er hat vor allen Dingen als Netzwerker wirklich reüssiert. Er hat Konstellationen zusammengebracht, die vorher, wenn man das so gehört hat, wo man sich gedacht hat, das ist schon sehr, sehr seltsam. Also bildende Künstlerinnen und Künstler, etwa mit Komponisten neuer Musik, mit Auftragswerken, sehr viel Installatives. Er hat ganz neue Räume kreiert. Wir haben ja die berühmte Ruhrtriennale, aber es gibt in Amsterdam beim Holland Festival zum Beispiel auch ein Gaswerk, das er eigentlich für das experimentelle Musiktheater entdeckt hat. Also neue Räume, neue Konstellationen und das auch wirklich weltweit bis nach Asien. Er ist jetzt auch in Peking gestorben offenbar und das ist vermutlich der am besten vernetzte Theatermacher und Intendant gewesen unserer Zeiten.
Und wenn Sie sagen, neue Räume, super vernetzt, muss man vielleicht da auch nochmal sagen, dass das ganze Jahr dann auch schon länger her ist. Also wenn er in den 70er Jahren dort in England seine Karriere gestartet hat, also wir blicken da auf die Anfänge seiner großen Karriere, die so in den 80er, 90er Jahren liegt und wo die Theaterwelt tatsächlich ja auch noch ein bisschen anders getickt hat, ne?
Absolut, also da sind eher diese Dinge, die man so Off-Theater oder Off-Theater-Projekte nennt, sind da wichtig und eher auch noch kleinere Formate. Es wurde aber recht schnell dann für ihn sehr gut, er wurde sehr erfolgreich und als er dann nach Holland ging, dort die Staatsoper geleitet hat und dann auch eine ganze Zeit lang das Holland-Festival, vor allen Dingen bei letzterem, hat er dann sich nicht neu erfunden, sondern er hatte plötzlich mehr Geld, mehr Kapazitäten auch und hat dann vor allen Dingen eine unglaubliche Neugier gehabt nach neuer Musik und nach Dingen, die vermeintlich nicht realisierbar sind oder nur sehr schwer. Es gab vor ein paar Jahren noch ein gigantisches Stockhausen-Projekt ein ganzes Wochenende lang. Er hat Komponisten, da ist ein Name zu nennen, Karel Huberts zum Beispiel, den hat niemand gespielt, weil das so ein ganz esoterisches Klangtheater geschaffen hat. Das alles gab es damals beim Holland-Festival, auch eben an verschiedenen Spielorten, zum Teil dann auch von Audi selber inszeniert. Oder wenn es dann doch zu aufwendig war, gab es etwas, was er so mit erfunden hat. Das nennt man heute Mise en Espace, also etwas in einem Raum gleichsam zu inszenieren, so halbszenisch könnte man sagen. Und somit hat man ganz, ganz viele Stücke und kompositorische Handschriften erlebt. Und die Verbindung eben ist auch wichtig zu Künstlern. Da ist Georg Baselitz etwa zu nennen. Da gab es diverse Videokünstler, die immer eine Rolle spielten. Aber es war nie die Idee, ein breites Publikum, das er dann auch gewonnen hat, zu kriegen, indem man jetzt Abstriche macht und sagt, ach, wir nehmen jetzt irgendwie super tolle Namen, wir gehen gar in die Popkultur hinein. Das ist schon immer in dem Bereich wirklich der neuen Musik, der in Anführungszeichen E-Musik, ganz kann man diese Unterscheidung zwischen E und U ja heute nicht mehr machen, aber in diesem Bereich des seriösen Kunstverständnisses ist er immer geblieben. Eine Sache ist mir noch sehr frisch, wirklich eindringlich in Erinnerung. Er hat unlängst den Ex noch gemacht, die Apocalypse Arab von Etel Adnan ist der Text. Da war seine Familie auch nicht nur bekannt, sondern auch verwandt mit der Familie von Adnan. Und da hat er also ein überwältigendes Musiktheater geschaffen. Das hat er noch in Szene gesetzt oder installiert, wenn man so möchte. Das war auch so semi-szenisch. Also das sind einfach Dinge, die sind epochal, die bleiben auf jeden Fall bestehen. Einiges ist davon auch einfach mitgeschnitten worden zum Glück dann. Und das kann man sich also dann noch ansehen und anhören.
Wie ist es ihm denn gelungen, keine Abstriche zu machen, wie Sie das gerade gesagt haben, und trotzdem dann ein breites Publikum zu erreichen? Das ist ja so die große Frage, die sich Theatermacher jederzeit stellen, Intendanten, Leute, wie kriegen wir unsere Plätze voll, unsere Theater ausverkauft, die Festivals, ohne etwas anzubieten, was sowieso jeder schon kennt?
Also das eine ist durchaus eben auf diese großen Namen zu setzen und im Grunde sowas wie Events zu kreieren. Also schon anzukündigen, hier passiert was ganz Wildes, was ganz Intensives, Großes, Großartiges, und oft wurde das eingelöst und relativ schnell war es gerade auch in den Niederlanden und auch darüber hinaus klar, da muss man hin. Zum Holland Festival musste man fahren, weil es immer so 2-3 Leuchtturmprojekte gab, auch wenn man erstmal gar nicht genau wusste, was man damit anfangen sollte. So ging es mir und auch vielen Kollegen und auch vielen, die man da regelmäßig sah, einfach interessiertes Publikum. Da wusste man, okay, das hat er programmiert, da steht er hinter, da gehen wir einfach mal hin. Also er hat sich auf Deutsch gesagt Vorschusslorbeeren irgendwann mal erworben und das eben oft auch eingelöst. Und dann, wenn jemand eben dieses Vertrauen gewinnt beim Publikum, kommt das Publikum, auch wenn es erstmal vielleicht mit dem, was da angekündigt ist, nicht allzu viel anfangen kann. Und das ist schon über weite Strecken gelungen. Eine ganz kleine kritische Anmerkung würde ich machen zu eigenen Regiearbeiten im klassischen Repertoire zum Teil. Da hat er doch sehr viel auf Stilisierung gesetzt, also mit überdrehten Kostümen, mit so ein bisschen asiatisch angehauchtem Theater, aber wo auch ein bisschen Statik durchaus war oder es dann auch ins sehr Konventionelle hineinging. Ich habe ihn immer wirklich als Netzwerker, als Intendanten ungemein geschätzt, nicht in jedem Punkt jetzt so sehr als Regisseur, aber es kann auch nicht jeder ja wirklich alles können. Und ich meine, er konnte wirklich sehr, sehr viel. Und er fehlt in diesem Betrieb absolut elementar und fundamental. Ich kenne keine andere Figur, die ihn jetzt ersetzen könnte oder die ich jetzt wirklich vergleichen könnte mit ihm.
Jörn Florian Fuchs über den Regisseur und Festivalleiter Pierre Audy, der im Alter von 67 Jahren gestorben ist. Vom 4. bis 21. Juli findet das Festival in Aix-en-Provence dieses Jahr statt, das Audy verantwortete. Vielen Dank, Herr Fuchs.
Gerne, danke.
Und an der Bayerischen Staatsoper findet zurzeit auch ein Festival statt, zum zweiten Mal das Ja-Mai-Festival mit zeitgenössischem Musiktheater, aber auch richtig historischen Stoffen, unter anderem auch japanisches No-Theater, das sich dem ungeübten europäischen Gehör und Auge ja nicht so ohne weiteres erschließt. In diesem Fall aber hat der Komponist Toshio Hosokawa ein Stück aus dem 15. Jahrhundert neu vertont, nämlich Matsukase, die tragische Geschichte zweier Schwestern, die sich in einen Mann verlieben, der ja eines Tages einfach verschwindet. Ihnen bleibt nur die Sehnsucht. Das Regieduo Lotte Vandenberg und Tobias Stab haben das neu inszeniert. Das Bühnenbild stammt von der Künstlerin Alicia Quade und unsere Kritikerin Franziska Stürz war für Fazit dabei. Traditionelles No-Theater ist ja eine sehr strenge formalistische Angelegenheit, dauert auch, glaube ich, sehr lange, viele Stunden. Wie ist das denn an diesem Abend in München aufgebrochen worden?
Ja, durch ein Klangkunstwerk und durch die Möglichkeit, viele Kunstformen in ihrem sehr starken Ausdruck gleichzeitig zu erleben. Deswegen ist auch die Zeit auf knapp 2 Stunden eingedampft worden. Also das hat mit dem traditionellen No-Theater gar nicht mehr so viel zu tun, sondern es ist wirklich eine neue Form, die sowohl dem No-Theater als auch der Oper auf die Sprünge helfen möchte durch Hosokawa.
Mhm. Diese Geschichte von Matsukase ist aber eine ganz alte. Wo berührt sie an diesem Abend unsere Gegenwart, unser eigenes Leben? Gibt es da noch Bezugspunkte?
Ja, das sind ganz existenzielle. Also es ist erstmal so, dass man ja auch dieses Utopia, so heißt die ehemalige Reithalle in München, also was gar kein richtiger Theaterraum ist, betritt und dann erstmal in eine, also Anweisungen bekommt, dass man bitte nicht die Darstellenden stören soll und auch nicht die Musikinstrumente anfassen soll und dass man sich frei bewegen darf, aber auch sich hinsetzen kann, wo man möchte. Wenn das nicht passt, wird man darauf hingewiesen, dass es dort nicht passt. Das sind erstmal ganz ungewöhnliche Zustände für einen Operngänger. Da muss auch das Münchner Publikum sich erstmal sehr stark orientieren. Und dann haben wir eben diese Geschichte im Hinterkopf. Das kann man ja vorher auch schon lesen. Also Matsukase bedeutet Kiefernwind. Und das ist eben auch schon wieder eine Bedeutung in dem Namen, den eben diese eine Schwester bekommen hat von ihrem Geliebten. Da haben wir also schon den Begriff der Kiefer und dann haben wir den Wind, das Weibliche. Und es ist also was ganz Existenzielles, Liebe, ja, zwischen Mann und Frau und vielleicht auch Schwestern zu einem Mann. Dann den Verlust dieser Liebe und den Tod, der die Ursache für diesen Verlust ist und den man eben einfach nicht ändern kann. Und das, ja, gerade haben wir eine Todesmeldung bekommen von einem bedeutenden Künstler. Das berührt uns immer und immer wieder in unserem Leben, dass wir auf einmal erschrecken, warum jetzt schon und es nicht mehr rückgängig machen können und uns fragen, warum denn? Und dass da eben Seelenheilung durch dieses Nottheater als Katharsis geschehen kann, dass sich Menschen ja in einer meditativen Weise ja, mit dem Jenseits, mit dem Tod und der Gleichzeitigkeit von Leben und Tod auseinandersetzen. Also das hat was Meditatives und das war auch heute Abend spürbar. Also ich bin auch durchaus etwas heruntergeholt worden durch dieses Theaterkunstwerk. Mhm.
Sie haben gesagt, dass man als Zuschauerin sich dann in diesem Raum, in dieser Reithalle frei bewegen kann. Die Darsteller, was machen die? Sind die statisch?
Nee, gar nicht. Also da ist nur Bewegung in diesem ganzen Raum und das ist auch ein bisschen irritierend. Also wir haben eben Musikerinnen und Musiker des Münchner Kammerorchesters, die teilweise schon auf Plätzen sitzen und die Plätze sind auch erkennbar in der Mitte des Saales. Sie kommen aber nach etwa einer halben Stunde erst vollständig an ihre Plätze. Vorher gibt es eine Klanginstallation durch Mieko Suzuki, eine Soundartistin. Und wir sind also schon ein bisschen in dieser Geschichte. Wir erleben auch schon Performer, also Darstellerinnen und Darsteller, die diese Rollen verkörpern, eben diese beiden Schwestern, dann aber auch den Geliebten und auch noch einen Mönch, der dann nämlich sozusagen die Schlüsselfigur ist. Ein Mönch kommt irgendwie in eine einsame Gegend und begegnet diesen beiden Schwestern und stellt dann erst in der Nacht fest, dass das Geister sind, die nicht, ja, die einfach wandeln und nicht richtig loslassen können, weil sie immer noch an dieser Liebe hängen. Und da wird es eben sehr, sehr spannend. Das sind dann auch gespiegelt durch Sängerinnen und Sänger, die dann auch auftreten und singen. Und das wird alles in dieser länglich gezogenen Reithalle immer sich so gegenübergestellt. Und da spielt dann auch wieder die Bühne von Alicia Quade eine Rolle, wo Spiegel eine große Rolle spielen. Aber vielleicht am besten, ja, hören wir mal in ein Stückchen dieser meditativen, fast zweistündigen Performance hinein.
Franziska Stürz, das sind ungewohnte Klänge und diese Langsamkeit, diese Entschleunigung, die spürt man schon an diesem kurzen Ausschnitt, der sich bestimmt jetzt auch schon viel länger als eine Minute angefühlt hat. Kann man denn mit diesem Abend etwas anfangen, auch ohne große Kenntnis der japanischen No-Theater-Tradition?
Ja. Absolut. Also das sind zwar teilweise asiatische Künstlerinnen und Künstler, die da auftreten, aber es ist was Zeit- und Kulturloses in dem Sinne, wenn man offen ist, also für diese, ja, das Hier und Jetzt und aber auch das Jenseitige. Und insofern kann man da unbedingt was mitnehmen. Es ist erstmal eine total ungewohnte Form, ja, dieses Gleichzeitige und sich frei bewegen und auch mit Teil des Kunstwerks werden. Das ist auch für die Darstellenden eine Herausforderung, aber auch für das Publikum. Aber es hat super funktioniert und es gab eine Meditationsminute, eine kurze Ansprache von Lotte van den Berg am Ende, die sagte, wir möchten jetzt gerne ein paar Sekunden gemeinsam einfach nur atmen und uns verbinden und an die Menschlichkeit denken. Und das hat auch funktioniert. Alle waren genau in dieser Stimmung. Also es hat eine sehr große Kraft gehabt und war für mich jetzt wirklich mal ein ganz außergewöhnliches Erlebnis, das ich jetzt nicht unbedingt Oper nennen möchte.
Franziska Stürz über Toshio Hosokawas Matsukase in der Tradition des japanischen No-Theaters zu sehen bei den Yamai-Festival im Münchner Utopia. Dort ist die nächste Vorstellung dann am Montag, den 5. Mai. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Der Künstler Gregor Schneider bringt uns mit seinen Arbeiten immer wieder an die Grenzen der Wahrnehmung. Sein berühmtes Haus Uhr in seinem Geburtsort Reit bei Mönchengladbach ist längst ein Mythos, ein Haus, das sich ständig verwandelt, ein Kunstwerk, das nie fertig ist, in dem Gregor Schneider Räume in Räume schiebt, sodass das scheinbar Bekannte ins Fremde kippt. Haus, Heim und Unheimliches sind nicht voneinander zu trennen. Und die Frage, was von uns bleibt, wenn Spuren verschwinden, die steht eben auch stets im Raum. Jetzt kehrt Gregor Schneider an den Ort zurück, an dem er seine erste Museumsausstellung hatte, im Haus Esters in Krefeld, erbaut von Ludwig Mies van der Rohe. Dort gilt es, die Spuren einer syrischen Familie zu entdecken. Sabine Oelze war für Fazit da.
Al-Mam al-Das steht auf einer nagelneuen Plastikklingel. Ein billiges Stück aus dem Baumarkt am denkmalgeschützten Bauhausensemble, entworfen von Mies van der Rohe. Seit Jahrzehnten nutzt es das Kunstmuseum Krefeld als Ausstellungsort. Eine syrische Familie, Vater, Mutter, zwei Töchter, hat hier eine Weile gelebt. Und zwar richtig, mit Kochen, Fernsehen, Schlafen. Sie durften sich für ihren temporären Aufenthalt sogar eigene Möbel kaufen, in Begleitung von Gregor Schneider.
Es gibt Geschäfte, in denen sich Menschen mit Migrationshintergrund Möbel kaufen. So Geschäfte, die ich so auch noch nicht kannte. Und da bin ich mit der Familie hingefahren. Ne? Und diese Möbel und das ganze Inventar ist jetzt wieder bei mir in der Halle. Es ging relativ schnell, der Auszug.
In der Küche steht nur noch der Kühlschrank. Die restliche Einrichtung ist weg. Weg ist auch die Familie. Ihre schweren Möbel, das dunkelbraune Sofa mit den zwei Sesseln, der rosafarbene Teppich im Mädchenzimmer, der Flachbildschirm. Sie sind nur noch auf Fotos dokumentiert im Kunstmuseum Krefeld. Der Einzug der Familie hat das Museum vorübergehend wieder zu dem gemacht, was es einmal war. Ein Wohnhaus. Nicht für reiche Industrielle, wie es die Esters waren, sondern ein Zuhause für Menschen, die auf der Flucht alles zurücklassen mussten.
Ich wollte nicht, dass es um diese eine Familie geht, sondern um etwas Generelles geht. Und ich wollte durch diese Leere auch einen Vorstellungsraum schaffen, in dem Besucher mit ihren Erwartungen, ihren Vorurteilen oder auch Klischees und mit ihren Fragen konfrontiert werden. Also auch ein Stück weit einen Spiegel vorhalten.
Auch wenn die Möbel weg sind, Spuren bleiben. Gemusterte Tapeten, blickdichte Vorhänge, ein Vers aus dem Koran, als Kalligrafie hängt er an der Wand. Die Atmosphäre wirkt intim, religiös aufgeladen, aber offen für Besuche.
Wir haben hier auch verschiedene Feste gefeiert. Was mir nur aufgefallen ist, dass auch häufig die Rollladen runter waren. Und dass sehr viele Vorhänge doch den Blick nach außen auch häufig verschlossen haben. So. Also eher so kam mir das vor, als wäre der Blick nach innen gerichtet. Also würde man da versuchen wollen, auch eine Privatsphäre zu wahren.
Welcome heißt die Ausstellung. Ein Gruß, der ambivalent klingt. Einerseits knüpft er an die Bilder von vor 10 Jahren an, als Geflüchtete euphorisch an Bahnhöfen empfangen wurden. Andererseits fragt er, was von dieser Willkommenskultur geblieben ist.
Der Titel legt natürlich auch die Finger in die Wunden und fragt jetzt nach dieser gesellschaftlichen Problematik, die ja gerade jetzt so aktuell ist. Ne? Was passiert jetzt politisch? Da ist ja so nicht nur das sozioökologische Projekt wurde abgewählt, ne? Also eigentlich ist es ja eine Verpflichtung für Deutsche, antifaschistisch zu sein. Was passiert da gerade politisch? Ne? Dass auch die Demokratie in Frage gestellt wird.
Gregor Schneider beschäftigt seit langem das, was andere lieber verdrängen. Das Unsichtbare, das Tabuisierte. Schon sein berühmtes Haus Uhr in Mönchengladbach, eine klaustrophobische Architektur aus Räumen und doppelten Böden, ist ein Ort der Erinnerung und der dunklen Zonen. In Stommeln überbaute er eine Synagoge mit einem Wohnhaus und brachte sie so temporär zum Verschwinden. Auch jetzt geht es ihm um das, was sichtbar wird, wenn es nicht mehr da ist. Zugleich fragt er nach der politischen Rolle des Museums als Ort gesellschaftlicher Diskurse.
Es ist auch interessant, die Frage, wie verhält sich ein Museum, wenn es eine gewisse Zeit lang kein Museum mehr sein muss oder nicht mehr ist? Wie geht ein Museum damit um? Und ich kann Ihnen sagen, das ist auch wiederum eine Herausforderung. Ne? Weil es ja auch, also Museen denken sich ja auch immer hinter festen Wänden. Ne? Also wenn es nicht in dem Museum stattfindet, existiert es fürs Museum nicht.
Die Fragen sind nicht neu. Was ist ein Museum? Wie politisch kann es sein? Was zeigt es, was nicht? Und doch berührt die Vorstellung, dass eine Familie hier, wenn auch nur vorübergehend, so leben durfte, wie sie es seit ihrer Flucht nicht mehr konnte. Welcome zeigt, dass Kunst manchmal am wirkungsvollsten ist, wenn sie gar nicht so viel zeigt.
Sabine Oelze über Welcome, die Ausstellung in Krefeld im Haus Esters. Eigentlich von Anfang an hat die Künstlergruppe Rimini Protokoll für ihr dokumentarisches Theater immer sogenannte Experten des Alltags auf die Bühne gebracht. Menschen, Laien, die etwas über sich selbst erzählen, die meistens auch eine ganz spezielle Kompetenz haben, aber auch ausgetüftelte technische Arrangements kamen zum Einsatz. Bei der neuesten Produktion ist es die KI, also die künstliche Intelligenz. Das Stück heißt Futur 4 und es geht um eine Frau, die durch die KI mit ihren eigenen Erinnerungen konfrontiert wird oder richtiger gesagt sich mit ihrem Alter Ego von früher unterhält. Christian Gampert war bei der Uraufführung am Staatstheater Wiesbaden. Erklären Sie mal, was für eine Geschichte wird da eigentlich erzählt?
Ja, es geht in der Hauptsache um die Biografie der Ursula Gärtner, die heute 66 Jahre alt ist, 59 geboren in Siebenbürgen in Kronstadt und die ihre Kindheit eben in Siebenbürgen verbracht hat, dann freigekauft wurde Anfang der 70er Jahre. Das waren so Strategien der damaligen Bundesregierung, Leute aus Siebenbürgen freizukaufen, dann in die Bundesrepublik kam und dann hier eine Ausbildung als Krankenschwester machte und für verschiedene Organisationen wie Amnesty International und so weiter arbeitete. Heute Traumatherapeutin ist, aber diese Biografie, diese Kindheit hat sie nicht losgelassen. Und der Abend versucht vor allem, dieses Leben in Rumänien, in Siebenbürgen zu rekonstruieren, mit Hilfe von KI. Das ist sozusagen der zweite Strang. Wir haben Ursula Gärtner auf der Bühne und wir haben eine Computerlinguistin, Xenia Klinge, die manches von dem, was sie erzählt, in den Computer einspeist. Das meiste, was sie erzählt, wird natürlich schon vorher im Computer gewesen sein. Und dann versucht man, den Computer zu befragen, Erinnerungen festzuhalten und eben zu schauen, was antwortet die KI eigentlich, wenn man ihr Fragen stellt, wie was erwartete Ursula Gärtner vom Leben, als sie 14 Jahre alt war, noch in Siebenbürgen. Was erwartete sie von ihrem neuen Leben in der Bundesrepublik?
Ja, erstaunlich ist doch, dass die KI auf so Fragen überhaupt Antworten hat, weil was will sie im Netz, im Internet dazu finden?
Naja, Die KI ist natürlich immer nur so schlau wie das, was man ihr eingegeben hat. Also es gibt objektive Informationen über das, was damals in Siebenbürgen geschah, was in den 70er Jahren in der BRD los war. Und es gibt das, was Ursula Gärtner ihr erzählt. Und damit kann die KI, kann das Sprachmodell natürlich arbeiten. Aber sie kann natürlich nicht selbstständig denken. Sie hat keine Kreativität, aus den Informationen was Neues zu machen. Und diese Begrenztheit der KI wird auch von der Computerlinguistin eigentlich sehr schön betont. Und immer wieder wird auf die Grenzen der KI auch hingewiesen. Wenngleich es natürlich so ist, mit diesem großen Archiv, das die KI ja auch ist, können wir eben sehr viele Erinnerungen bewahren, die sonst verloren gehen. Wir können sogar Fotos eingeben. Wir können sogar die Stimme von Ursula Gärtner dann irgendwann hören per Computer. Also es wird immer gesteigert, die Komplexität des Computerprogramms. Und es ist wirklich erstaunlich, was dann tatsächlich auch von dieser Person über Computer hörbar und sichtbar wird. Aber es ist eben so, dass die Sicht auf die eigene Vergangenheit ja eigentlich ständig wechselt. Wir konstruieren unsere Vergangenheit ja immer wieder neu. Und das kann die KI natürlich nicht. Wenngleich wirklich interessante Gespräche da stattfinden zwischen Ursula Gärtner und dem Computer. Welche Bilder von Freiheit hatte Ursula mit 15? Ja, kommt dann, ja, sie stellte sich vor, der Neckermann-Katalog, den die da in Siebenbürgen immer geschickt bekamen, das war sozusagen der letzte Schrei an Mode, schicke junge Männer, die da abgebildet waren, Disco-Songs von Petula Clark standen hoch im Kurs und so weiter. Das sind Dinge, die man auch vergessen kann, die dann aber da gespeichert sind und die auch wichtig waren, genauso wie ein filmischer Gang durch Kronstadt, das Elternhaus, der Schulweg, die Schule und so weiter.
Das heißt, anstatt dass eine Frau auf der Bühne, nämlich diese Ursula, leibhaftig aus ihrer Vergangenheit erzählen würde, tritt sie jetzt sie da in den... Sie ist da, ja. Aber sie tritt in Dialog mit ihrer Vergangenheit im Prinzip, mit ihrer Erinnerung.
Ja, über Computer. Also die Bühne ist sehr karg. Es gibt eigentlich nur ein paar Computer, paar Monitore und eine Showtreppe als Dekorationselement und diese beiden Frauen, die das aber wirklich ganz grandios machen. Ja. Man muss natürlich sagen, wenn man nur über die eigene Biografie redet, bräuchte man eigentlich eine Dramaturgie und das ist natürlich schon der schwierige Punkt an dem Abend.
Ja, weil die steuert sie mit ihren Fragen eben selbst. Aber warum heißt es denn Futur 4, also wenn es eigentlich um die Vergangenheit geht?
Naja, in die Zukunft kann die KI natürlich nicht blicken, aber eines der Ziele dieses Abends wäre, der neugeborenen Enkeltochter dieser Ursula Gärtner eine Erinnerung an die Großmutter mitzugeben, sodass das, was jetzt gespeichert ist in diesem Computer, auch als Sprach-Audio-File, ein lebendiges Bild dieser Großmutter ergibt. Also die Enkeltochter kann sich in 30 Jahren an die eigene Großmutter erinnern, mit dem, was die Großmutter auf den Computer gespeichert hat. Das ist natürlich eine großartige Idee. Die Frage ist nur, ob das dem entsprechen würde, wie die Großmutter in 30 Jahren sich wieder sehen würde. Das ist also Futur 2, ich werde gelebt haben. Futur 4 ist das sozusagen potenziert. Und der schöne Trick an diesem Abend ist, dass am Ende rauskommt, dass diese Frau, Ursula Gärtner, ein zweites Leben hatte, dass sie nämlich mit ihrem Mann, einem aus dem Kongo stammenden nach Deutschland Eingewanderten, zeitweise eine Disco in Berlin-Tiergarten betrieben hat. Also wirklich schöner Dreh. Und dass der Sohn dieser beiden jetzt eben auch in der Computerbranche tätig ist und ein Kind hat, dem man die eigene Vergangenheit erzählen will.
Also eine gute Story, Christian Gampert. Aber ganz kurz noch zum Schluss als Fazit. Ist das ein Theaterabend oder hat sich Rimini Protokoll hier auf so ein, mit Zuschauern, also auf ein Experimentierfeld begeben?
Ja, klar, Experimentierfeld sowieso, mit Theater hat das am Rande zu tun. Ich finde den Dreh, den sie sich bis zum Schluss aufbewahren mit der Disco und dem Ehemann, das ist eigentlich schön gesetzt. Das finde ich auch theatralisch. Aber ansonsten, es gibt schon so ein paar Hänger, wo man denkt, ja, jetzt ein bisschen weniger KI könnte dem Abend auch ganz gut tun.
Futur 4 heißt das neue Stück von Rimini Protokoll, das Christian Gampert für Fazit gesehen hat. Nächste Vorstellung am Staatstheater Wiesbaden ist dann morgen Sonntag um 18 Uhr. Um die 40% der CO2-Emissionen werden im Bausektor erzeugt. Man kann das gar nicht oft genug sagen, weshalb in der Branche auch das Weiterbauen und Reparieren propagiert wird, wenn es irgendwie geht. Eine Architektin, die das schon seit Jahrzehnten praktiziert, und zwar vor allem bei Räumen für die Kunst, ist Annabelle Seldorf, die gebürtige Kölnerin, lebt seit vielen Jahren in New York. Dort eröffnete vor kurzem die von ihr sanierte Frick Collection und kommende Woche steht die Wiedereröffnung des Sainsbury Wing der National Gallery in London an. Ein Baudenkmal, das durch Seldorf jetzt schon eine Veränderung erfahren hat, über die nicht alle glücklich sind. Vor kurzem hat die Times Annabelle Seldorf auf die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten gesetzt. Über ihren Zugang zum Bauen konnte ich vor der Sendung mit ihr sprechen. Hallo und guten Tag nach New York.
Ja, guten Tag.
Frau Seldorf, Räume, in denen Kunst präsentiert wird, sollten der Kunst ja nach Möglichkeit den Vorrang lassen. Das kollidiert aber schon manchmal mit der Eitelkeit der Architekten. Vielen wollen ja doch Spuren in der Baugeschichte hinterlassen. Was würden Sie sagen, braucht ein guter Raum für die Kunst?
Ich denke, gute Proportionen, feine Lichtführung und ein gewisses Verständnis dafür, wie man von Raum zu Raum kommt.
Dieser Sainsbury Wing der National Gallery in London ist ja ein ganz spezieller Anbau. 1991 wurde er eröffnet, entworfen seinerzeit von den Architekten Dennis Scott Brown und Robert Venturi. Also Postmoderne at its best, aber zu eng geworden für den Besucherandrang und die zeitgenössischen Erfordernisse. Wie würden Sie denn den Charakter dieser Architektur beschreiben?
Das ist sehr interessant. Er ist absolut postmodern und wie der Direktor immer und immer wieder betont, sind vor allen Dingen die Ausstellungsräume im zweiten Stock fantastische Räume. Im Erdgeschoss und im Mittelgeschoss, was im Englischen das erste Geschoss beschrieben wird, war es dafür aber sehr viel enger.
Mhm. Vielleicht mal für die Menschen, die jetzt kein Bild vor Augen haben, was ist denn mit dieser Postmoderne gemeint? Also was macht diesen Bau zu so einem typischen 80er, also wurde ja in den 80er Jahren entworfen, was macht ihn zu so einem postmodernen Bau?
In erster Linie ist es die ironische Referenz zu klassischer Architektur. Die Fassade des Sainsbury ist auf sehr geschickte und ironische Weise mit allerhand architektonischen Details ausgestattet, die sich an der alten oder der älteren, sollte man sagen, Fassade des sogenannten Wilkins-Gebäudes beziehen. Da ist zum Beispiel so eine Art Vorhang von Säulenvorlagen, als wenn ein Vorhang von einer Seite zur anderen gerückt wäre. Und das dient sowohl Bezug zu nehmen, als auch, wie gesagt, so eine gewiss ironische Distanz zu schaffen. Der Postmodernismus in diesem Gebäude ist darüber hinaus ein freches Vokabular, in dem modern und traditionell oder klassisch vermischt ist.
Also sperrig vermutlich oder erschließt sich vielleicht nicht ganz so direkt aus heutiger Perspektive. Es gab im Vorfeld enorme Kritik an den Umbauplänen bis hin zu laut ausgesprochenen Befürchtungen, dass da eine ganz besondere Architektur unwiderruflich beschädigt wird, werden könnte. Wie haben Sie das aufgenommen?
Ich gebe zu, dass ich da etwas erstaunt drüber war, weil eigentlich jedermann die Kritik an der sogenannten Unfreundlichkeit immer und immer wiederholt hat. Aber verständlicherweise, zumindest die Architektin aus dem Paar Venturi, Scott Brown, ist noch am Leben und hat natürlich Befürchtungen, dass ihre Arbeit untergraben werden würde und hat dann ihren alten Freunden und Kollegen zugeredet, dass dieser Umbau aufzuhalten wäre. Ich habe das nicht persönlich genommen, obwohl die Kritik ausgesprochen unfreundlich war, sondern führe das eher darauf zurück, dass es oftmals für Leute schwierig ist zu akzeptieren, dass Dinge sich ändern müssen. Und die Bedingungen, die Besucher in Museen heutzutage fordern, sind natürlich anders 30, 35 Jahre später. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Beitrag, den wir diesem Gebäude gegeben haben, eine echte Verbesserung ist. Und über lange Zeit wird es sich weisen, ob das tatsächlich erfolgreich ist. Ich bin ziemlich sicher, dass es das ist. Und dann wird sich auch keiner mehr fragen. Wir haben uns enorme Mühe gegeben, sensibel mit dem Vokabular der ursprünglichen Architekten umzugehen, zu respektieren, was die wichtigen kreativen Gedanken in dieser Arbeit der Architekten war und uns damit auseinanderzusetzen, wie man das eine tun und das andere nicht lassen muss. Ich denke, dass über einen längeren Zeitraum kein Zweifel daran besteht, dass die originale Architektur ihren Charakter behalten hat, aber praktische Dinge unendlich viel besser sind.
Frau Seldorf, Robert Venturi und Dennis Scott Brown, die waren ja auch durchaus, ich sage jetzt mal, ein wildes Architektenpaar. Also weiß Gott, nicht alle konnten mit deren Sicht auf die gebaute Welt was anfangen. Ja, auch sehr offen dem Massenkonsum und dem Eklektizismus gegenüber. Was schätzen Sie an deren Bauten?
Ich schätze, dass es ein übergreifendes städtebauliches Konzept gibt. Ich denke besonders, dass die Architektur, die sie in Amerika gebaut haben, natürlich sich auf die amerikanische Gesellschaft bezieht in besonderer Weise. Und es ist vielleicht weniger nachvollziehbar, wenn es dann nach Europa oder England transportiert wird. Aber es ist so eine gewisse Irreverenz, sagt man das auf Deutsch? Also ungehorsam vielleicht könnte man das nennen, der sowohl eine Art von Humor hat, als auch die hehre Kunst in Frage stellt.
Das wäre jetzt so ein Ansatz, den Sie nicht unbedingt verfolgen, wenn ich mir anschaue, was Sie machen.
Das stimmt. Ich bin jemand, der denkt, dass die Architektur eine wichtige Aufgabe hat, ein langes Leben darstellen zu müssen. Obwohl ich denke, dass ich einen guten Sinn für Humor habe, hört der da auf, wo die Architektur anfängt. Und ich bemühe mich sehr stark, wirklich die Gründe für architektonische Formgestaltung finden zu können und dann darüber hinaus einen Moment der Ruhe und Balance und vielleicht auch Menschenwürdigung zu finden, ja, die einfach eine andere Manifestation von Architektur ist.
Also ein Streben nach Zeitlosigkeit auch?
Absolut. Zeitlosigkeit in jeder Hinsicht. Vorsicht, mit den uns teuren Ressourcen umzugehen und sich vorzustellen, dass über lange Zeit Gebäude wie Persönlichkeiten gut altern können.
Sie haben ja lange umgebaut, bevor es das Diktum der Nachhaltigkeit verlangte. Was reizt Sie daran, im Bestand zu arbeiten?
Das ist wie selbstverständlich. Also wenn ich eine Aufgabe habe und der Persönlichkeit eines Gebäudes eine neue Wertschätzung entgegenbringen zu können, dann ist das doch die positivere Haltung. Manchmal kommt man mit Gebäuden in Konflikt, wo das nicht möglich ist. Klar, dann muss man was Neues bauen. Aber der Dialog mit dem Dasein der Figur eines Gebäudes ist für mich sehr interessant und wichtig, weil wir darüber auch vieles lernen können, was aus der Vergangenheit kommt. Es ist nicht nur eine ökologische Einhaltung, sondern auch eine kulturell bedingte vielleicht.
Jetzt sind Sie aufgenommen worden in die Times 100 Most Influential People of 2025. Ist Ihnen das wichtig?
Ich fand das ehrlich gesagt komisch, weil wenn man sich daran orientiert, wie viele Menschen es auf der Welt gibt und wie viele Menschen wirklich sinnvollen Einfluss üben. Ich fand das ein bisschen lustig. Sehr viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es war für mich in erster Linie erstaunlich, weil das auch so aus dem Nichts erschien. Und dann, ja, es ist mit Sicherheit eine Ehre of sorts, aber nicht wirklich etwas, was mir extrem wichtig ist.
Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und zum Schluss dieser Fazitausgabe die Kulturpresseschau. Heute mit dem Blick zurück auf die Woche von Arno Ozesek.
Falls Sie am Sonntagmorgen gern Nutella-Brötchen essen würden, es sich aber verbieten, weil der viele Zucker, dann liegen Sie im Trend. Unter dem Titel »Der bittere Abschied vom Süßen« befasste sich Cosima Lutz in der Tageszeitung Die Welt mit dem sinkenden Zuckerkonsum in Deutschland und hob leicht wehmütig hervor, »Das Süße ist seit Jahrhunderten mehr als nur ein ernährungsphysiologischer Faktor. Es ist eine Metapher für ein übergreifendes, verbindendes Wohlgefühl, für die Weisheit des göttlichen Worts«, für die Speise der Götter, für die Freude über die Auferstehung Christi nach der bitteren Passion, was das vermehrte Auftauchen von Schokohasen an Ostern erklärt, ganz zu schweigen vom muslimischen Zuckerfest. Die Süße diente auch der Musiktheorie des Mittelalters als Metapher. Entzücken am Wohlklang war erlaubt, es galt als geistige und damit vernünftige Wollust. Einer vernünftigen Wollust zu frönen, das hoffen auch Liebhaber fettiger Speisen und erfuhren, wie angenehm in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, warum man Fett nicht generell verteufeln sollte. Andreas Michalsen, Professor für klinische Naturheilkunde, erzählte von einer übergewichtigen Patientin mit Bluthochdruck, die davon überzeugt war, sie müsse fettarm essen, um abzunehmen. Daher staunte sie, so Michalsen, als ich ihr empfahl, ab sofort großzügig Olivenöl den Speisen zuzugeben, täglich Nüsse, Mandelmus sowie häufiger Avocados und Leinöl zu verzehren. Ihre Frage, ob denn so viel Fett nicht dick mache, konnte ich mit einem klaren Nein beantworten. Als sie 3 Monate später wieder in die Sprechstunde kam, hatte sie 2 Kilogramm abgenommen, der Blutdruck war etwas gesunken und zugleich hatte sie das Gefühl, nicht darben zu müssen. Aber bitte, liebe Fettfreunde, zumindest gehaltvollen Käsewurst und Frittiertes sollten Sie laut Michalsen meiden. Von der Ernährungsberatung zur Kulturpolitik. Wolfram Weimer wird Kulturstaatsminister. In der Süddeutschen Zeitung konstatierte Hans-Jürgen Jakobs, wo Weimar politisch steht, darüber hat er nie einen Zweifel gelassen. Im Buch »Das konservative Manifest« hielt er Familie und Christentum hoch. Seine Sorge galt der Fortdauer des eigenen Bluts sowie der biologischen Selbstaufgabe Europas. Ausgesprochen boshaft zog Jürgen Kaube in der FAZ unter dem Titel »Unsinn macht noch keinen Konservativen gegen Weimar vom Leder«. Weimar ein Interesse an irgendeiner Kunst oder Geist zu unterstellen, wäre spekulativ. In seinem bisherigen Wirken spielen sie kaum eine Rolle. Oder, interessanter noch, eine unfreiwillig komische. Ein Kulturstaatsminister muss nicht aus dem Bereich der Kultur kommen, er muss nicht einmal mit vernünftigen Ansichten zu ihr hervorgetreten sein. Irritierend ist nur, wenn er es bislang mit unverständigen und undurchdachten Mitteilungen tat. Ähnliche Anwürfe stapelten sich im Laufe der Woche und gegen deren Ende ergänzte der Spiegel: Der Schauspieler Ulrich Matte sieht in Weimar einen stramm konservativen, wirtschaftsliberalen Ideologen mit in unzähligen Talkshows gestähltem Sendungsbewusstsein. Für den Schriftsteller und Publizisten Max Czollek ist die Personalie eine Eskalation im rechten Kulturkampf. Der Dramaturg Harald Wolff befürchtet mit Blick auf Weimars Publikations- und Denkbiografie gar eine nationalistische und bürgerlich-rechte Neuausrichtung der bundesdeutschen Kulturpolitik, wie sie Orbán für Ungarn und Trump für Amerika entwickelt haben. Stimmen gegen Weimar, gesammelt vom Spiegel. Verteidigt wurde der ehemalige Weltchefredakteur Weimar immerhin von Matthias Heine und Christian Meyer in der Welt. Weimars Vernetzung mit dem Kulturbetrieb ist weniger eng als mit der Medienbranche. Das kann allerdings kein Grund sein, ihn nun als kulturfernen Elefanten im Porzellanladen zu imaginieren. Der Sohn eines Religions- und Deutschlehrers ist gebildet in einem Maße, das in der deutschen Politik heute selten geworden ist. Sein erstes Buch, Die Geschichte des Geldes, ist im Surkamp Verlag erschienen, einem Haus, in dem man zumindest damals noch keinen Autor mit fehlenden Bildungsvoraussetzungen publizierte. Das Autorenduo Heine und Meyer in der Welt. Vor Weimar, hochgehandelt als neuer Kulturstaatsminister, wurde der Berliner Kultursenator Joe Ciallo, doch Ciallo stieg nicht auf, er stieg aus. Im Berliner Tagesspiegel nannte Rüdiger Schaper Ciallos Rücktritt eine Befreiung zur rechten Zeit und resümierte: Cialos Auftreten wirkte erratisch. Oft war er bei wichtigen Veranstaltungen auch gar nicht präsent oder verschwand schnell wieder. Sehr empfindlich für Kritik soll er einen autoritären Stil entwickelt haben, vor allem aber fehlte ihm die Hausmacht in der CDU. So kam es zu den massiven Kürzungen im Kulturetat, die sich Cialo von der Finanzverwaltung diktieren ließ und die Berlins Kulturpolitik in eine kaum gekannte Krise gestürzt haben. Auch hier wieder, die Kommunikation war katastrophal. Rüdiger Schaper im Tagesspiegel. Unterdessen gab ein belustigter Willi Winkler in der SZ seine Eindrücke von den TV-Übertragungen der Trauerfeier für Papst Franziskus zum Besten. Im ZDF hielt man den Hinweis für angebracht, dass Maria keine Göttin sei, sondern bloß die Mutter von Jesus. Die ARD ging bei der Übersetzung des Gebets, mit dem die Bischöfe der Ostkirche den römisch-katholischen Papst ehrten, ins Detail und versicherte, dass die heilige Jungfrau ohne Samen Gott empfing. Gut, das war jetzt vielleicht mehr Theologie, als ein sonst so unschuldiger Frühlingstag braucht. In der Welt dachte die Schriftstellerin Felicitas Hoppe über die Reformfähigkeit des Katholizismus nach und rief aus: Der Papst ist tot, es lebe der Papst. Jetzt warten wir auf den weißen Rauch, auf die alte Vision eines Neuanfangs, auf eine Pizza, und das ist nicht blasphemisch gemeint, die vor uns noch niemand gegessen hat. Doch es wird sie nicht geben, denn die Pizza lebt vom Prinzip der Variation, von der Kombination, von der Fortsetzung des Alten mit neuen Mitteln. Und sollten die nächsten 5 Päpste so lange regieren, wie der eilige polnische Papst, der es einzig mit dem Sterben nicht eilig hatte, hätte die heilige römisch-katholische Kirche über den Daumen gerechnet, noch weitere 100 Jahre Zeit, das Ruder womöglich herumzureißen. Oha, das Papsttum als Pizza. Damit sind wir unerwarteterweise zurück am Anfang, als es um Essgewohnheiten ging, zugleich aber auch am Ende. Schönen Sonntag und auf bald.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Otzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.